Viele haben jetzt Ferien und sie sind unterwegs und wir wünschen denen, dass sie eine schöne, erholsame Zeit haben. Wir freuen uns aber, dass Sie heute hier sind im Gottesdienst. Und das soll ein Freudentag sein, wenn wir uns im Namen und in der Gegenwart unseres Herrn versammeln. Wir dachten, wir wollen das heute auch ein wenig anders gestalten. Und wir wollen heute mit einem Lied beginnen. Wir haben es nochmal umgestellt. Wenn Sie jetzt Ihr rotes Liedheft zur Hand nehmen, das Lied 88, immer auf Gott zu vertrauen. Wenn drüben im Gemeindehaus bei der Übertragung die Hefte nicht sind, sie sind oben im Schrank, vielleicht ist noch ein beherzter Helfer da, der die holen kann. Liedheft 88, wir singen die vier Verse, immer auf Gott zu vertrauen. Das soll schon eine Botschaft sein, die mit Ihnen auch zurückgeht, weil viele von Ihnen mit viel Nöten und Sorgen hergekommen sind. Ich will Ihnen das Wort zurufen, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Gott hat sich festgelegt und will dieses Wort an Ihnen erfüllen. Wir wollen jetzt miteinander das Lied aus dem Gesangbuch singen, genauso fröhlich und genauso auch in der Freude. In dir ist Freude, in allem Leide. Die Posaunen setzen gleich ein und wir singen gleich mit. Ich darf noch sagen, wegen unseren Freunden an den Türen, da haben wir ja so viele Stehplätze. Ich weiß, bin ich der Einzige, der hier in dem Gottesdienst steht, normalerweise sogar zwei Gottesdienste, und ich lebe 24 Jahre Hofacker Kirche durchgestanden und überlebt. Also da kann man gut an der Seite stehen, auch in den Eingängen und in der Übertragung hat man spezielle Sitzplätze. Wir können beides anbieten, aber jetzt singen wir »In dir ist Freude«. zum Herrn beten. Du, unser Herr Jesus Christus, du bist ein Herr der großen Barmherzigkeit und Güte. Und wir haben das so oft schon gehört. Und wir können nur staunen über deine Liebe. Nicht nur, dass uns dieser schöne Sonnentag heute geschenkt ist, nicht nur, dass du uns Frieden gibst, dass du uns Gesundheit schenkst, uns mit allen äußeren Gütern versorgst, sondern dass du uns nachgehst und all das klären willst, was bei uns böse ist im Leben, wo wir untreu waren, wo wir ungehorsam dir gegenüber waren. Und du willst uns wieder deinen ganzen Segen schenken. Wir können nur staunen über deiner großen Güte und dir danken und dich jetzt bitten, dass du zu uns redest, auch in dieser Stunde, dass wir durch dein Wort neu zum Vertrauen auf dich geführt werden. Und wir wollen ablegen bei dir, was uns belastet, was uns Not macht, was uns schwerfällt und traurig macht. Wir wollen es in der Stille dir jetzt sagen. Wir danken dir, dass keiner zu Schanden wird, der deiner harrt. Amen. Jetzt hören wir den Bachchoral der Posaunen, was Gott tut, das ist, nein, in allen meinen Taten lasse ich den Höchsten raten, das schöne Lied von Paul Fleming. Sie erinnern sich, das Reiselied, 292, wer es mitlesen will im Gesangbuch. Miteinander singen und wir merken, wie diese Lieder, welche das nun sind, das, was gerade die Posaunen geblasen haben, schon so uns wieder das zurufen, wie das Vertrauen auf den lebendigen Gott nicht enttäuscht, aus dem Liedheft, das Lied 126. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes Herz, das, was ich gerade beim stillen Gebet in dem Bibelwort gesagt habe, keiner wird zu Schanden, der deiner Herz. Das ist in dem Lied so schön ausgedrückt. Und wir singen alle vier Verse.
Thank you.
Jetzt bitte ich Sie, Ihre Bibeln zur Hand zu nehmen mit dem Psalm 40. Haben wir genügend wieder Bibeln, dass wir es auch miteinander lesen können oder im Wechsel? Ich glaube, es sind doch viele Bibeln verteilt. Psalm 40. Dann lesen wir auch den ganzen Psalm, warum denn nicht? Ich lese immer den ersten Teil und wenn Sie dann immer nach dem Schrägstrich den zweiten Teil des Verses lesen: Ich hatte des Herrn und er zog mich aus der grausigen Grube und stellte meine Füße auf einen Fels. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben. Das werden viele sehen und sich fürchten. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Ich will sie verkündigen und davon sagen: Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Da sprach ich: Siehe, ich komme. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht. Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. Ihrer sind mehr als Haare auf meinem Haupt. Lass dir's gefallen, Herr, mich zu erretten. Schämen sollen sich und zu Schanden werden. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden. Sie sollen in ihrer Schande erschrecken. Lass deiner sich freuen und fröhlich sein. Und die dein Heil lieben, lass alle Wege sagen. Denn ich bin arm und elend. Du bist mein Helfer und Erretter. Wenn wir jetzt miteinander das Lied singen, befiehl du deine Wege, da muss ich Ihnen noch was erzählen. Vor ein paar Tagen sagte eine junge Frau zu mir: Das ist ein Lied, das kann man heute nicht mehr singen. Sag, was ist jetzt passiert? So ein herrliches Lied. Sag, das ist doch so eine traurige Melodie. Dann sage ich: Gut, es kommt sowieso ein neues Gesangbuch, da wird wieder viel umgestellt. Jetzt singen wir die Melodie, nach der es unsere Urgroßmütter und Väter gesungen haben in Württemberg, nach einer herrlichen Melodie von Michael Haydn. Und das ist eine Melodie, wo auch das Lied in unserem Land bekannt wurde, und Sie kennen die Melodie doch zum größten Teil. Singen Sie einfach fröhlich mit. Wir wollen heute eine ganze Reihe dieser Verse singen. Befiehl du deine Wege, jetzt von 294, die Verse 1 bis 5.
Yeah.
Jesaja 49, Vers 23, am Ende dieses Verses. Wir haben ja die Reihe von Gott fest zugesagt, die letzte Predigt in dieser Reihe. Nächsten Mal beginnen wir mit Gideon, dreimal Gideon, der Kämpfer Gottes. Jetzt noch, du wirst erfahren, dass ich der Herr bin, an dem nicht zu Schanden werden, die auf mich harren. Da haben Leute in der vergangenen Woche droben am Bubzach Renovierungsarbeiten gemacht in einer Wohnung. Und da haben sie auch Zeitungen gefunden, uralte Zeitungen. Und weil sie wissen, dass ich mich interessiere, haben sie die mir gebracht. Und ich war natürlich fasziniert, fast 100 Jahre alt, vom Jahr 1902. Die waren, ich glaube, unter den Bodenbelag oder in den Bodenbrettern drin. Hochinteressant, was damals alles los war. Da steht zum Beispiel drin, am Sonntagnachmittag ist das 41. Jahresfest des christlichen Vereins junger Männer und da wird die Grundsteinlegung des Hauses in der Furtbachstraße sein, dem späteren Furtbach-Krankenhaus bei der Marienkirche. Ach, so lang ist das her. Oder da steht zum Beispiel auch drin, eine Annonce: ein tüchtiges Fräulein im gesetzten Alter sucht einen gut situierten Herrn, möglichst Angestellten. Mich würde es interessieren, was aus der lieben Dame geworden ist. Meine Frau sagt, du brauchst dich nicht mehr sorgen, da ist nicht mehr viel da. Also, so vergeht alle Herrlichkeit und Schönheit der Welt. Da werben Kurorte. Och, damals hat man noch geworben, ozonreiche Luft. Darf man gar nicht mehr laut sagen, welche Orte das waren. Da hat man nichts davon gewusst, dass zwei schreckliche Weltkriege kommen. Da hat man nichts geahnt, was dieses Jahrhundert an Grausamkeiten und Unmenschlichkeiten bereit hat. Man hat auch nichts wissen können von Daimler-Benz und Computern, von Atombombe und Flugzeug, alles neu gewesen. Aber ein Leitartikel, gleich oben, ganz viele Spalten, handelt von der Dreyfus-Affäre. Aha, Dreyfus. Das hat damals die Gemüter bewegt. Das war jener französische Hauptmann, der auf die Teufelsinsel verbannt wurde, der Jude war. Und dann kam auf einmal raus, es war nur ein Komplott, weil er Jude war. Und da schreibt ein Prozessbeobachter, ausführlich über die Vorgänge dort in Frankreich. Und da war ein anderer Prozessbeobachter, steht nicht darin, der Name wird da gar nicht erwähnt, hat gar keine Rolle gespielt, es war ein Österreicher, das war Theodor Herzl. Der hat unter dem Eindruck des Dreyfus-Prozesses, der schon ein bisschen früher war, 1897, das Buch geschrieben vom Judenstaat. Und die ganze Welt hat gesagt, das ist ja utopisch, wie sollen die Juden sich noch einmal sammeln können? Und Theodor Herzl sagte, wenn ihr wollt, ist es kein Märchen. Und es hat sich erfüllt. Geschichte des Werdens des Judenstaates in Palästina ist so unglaublich, wird die geschichtlichen Abläufe verfolgt bis zum Sechstagekrieg. Aber in der Bibel steht es. Ständig in der Zeitung damals drin, dass ein Judenstaat, das hätte damals keiner für möglich gehalten. Aber hier in diesem Kapitel Jesaja 49 steht es. Bibelleser wissen mehr. Und jetzt gucken Sie das Kapitel an, da steht über Vers 7, der ganze Abschnitt, aus dem auch unser Wort heute entnommen ist, überschrieben, die Wiederherstellung Israels. Die Wiederherstellung Israels. Dass einmal die Könige der Weltvölker herkommen und dieses zurückgekehrte Israel aus der Fremde bewundern werden. So ist erfüllt. Da steht sogar, aus Sinim werden die Juden zurückkehren, das China. Hätte man ja früher gar nicht wissen können, dass da Juden leben werden. Wenn das so ist, dass sich das so wunderbar erfüllt und so buchstäblich, dass man das erleben kann, dass man das sehen kann mit den eigenen Augen, da muss ich Ihnen heute das ganz speziell nochmal zurufen, dass das auch in Ihren Nöten und Schwierigkeiten so ist. Mein erster Punkt heute, das ist ein ganz grandioser Ausblick. Das ist ein ganz grandioser Ausblick. Du wirst erfahren, dass ich der Herr bin. Jetzt im Urlaub sind manche auch in den Bergen unterwegs. Und wenn die dann hochsteigen, die Wege bis dann auf die Bergspitze, und dann freuen sie sich, wenn man oben auf dem Berg so ein ganz weites Panorama hat. Und dieses Wort heute, dieser Vers 23, ist ein Wort mit solch einem weiten Panorama. Du wirst erfahren, dass ich der Herr bin. Nicht bloß das Volk Israel wird das erleben. Du! Und wir sind mit hineingenommen in den Segen Israels. Du wirst erfahren, dass ich der Herr bin, an dem nicht zu Schanden werden, die auf mich harren. Zu wem ist denn dieses Wort gesprochen? Zu Juden in einer ganz speziellen Not. Das ist gesprochen zu Angefochtenen. Wissen Sie, was angefochtene Leute sind? Das sind Leute, die stolpern. Die kommen nicht mehr richtig weiter. Die können nicht mehr richtig gehen, weil sie keine Kraft mehr in den Knien haben. Die sind mutlos und verzagt. Und das, was so schlimm ist, auch ihr Glaube ist ihnen zerbrochen. Sie wollten so gerne noch glauben, sie können nicht mehr glauben. Und sie sind über den Schwierigkeiten, die sie durchlitten haben, in eine ganz schwere, furchtbare Krise gekommen. Und sie fühlen direkt, alles, worauf ich gebaut habe, ist zunichte geworden. Ich blamiere mich, mein ganzes Leben ist ein großer Flop. Und ich bin aufgesessen einer Sache, die letztlich nur Lug und Trug war. Und jetzt wollen sie einfach nicht mehr. Und da kommt der Prophet und spricht zu diesen Angefochtenen. Und er sagt zu diesen Leuten, hört doch mal her, jetzt spricht der Herr und er gibt euch ein ganz festes Wort. Ein Wort, an das könnt ihr euch halten, auch in den Krisen eures Lebens. Dieses Wort wird der Herr wirklich einlösen. Ihr könnt euch ganz gewiss drauf verlassen, so wie es Gott durch die Jahrhunderte mit dem Volk Israel am Ende eingelöst hat. Seine Verheißungen können nicht trügen. Wenn Sie Ihre Bibel jetzt nochmal anschauen, im Vers 4, was war denn die Anfechtung? Ich dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Kennen Sie diese Anfechtung? Ich arbeite vergeblich. Alles, was ich tue, ist umsonst. Nicht bloß einer, der im Berufsleben steht, sondern vielleicht auch eine Mutter bei der Erziehung ihrer Kinder. Einer, der für das Recht und für die Gerechtigkeit eintritt, sagt, es ist alles umsonst, ich resigniere, ich komme einfach nicht weiter, ich gebe jetzt auf. Es ist alles vergeblich, er ist frustriert, das meint ja das Wort vergeblich. Er ist völlig frustriert und kann nicht mehr. Und dann Vers 14. Schließt sich eine herrliche Verheißung an, über die ich heute gar nicht predigen will. Das fällt einem schwer nachher an dieses Wort. Aber da heißt Zion, sprich Zion ist das Gottesvolk, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Kennen Sie das auch, dass Sie sagen, sicher, da ist Gott noch da, aber mich hat er einfach übersehen. Er geht an mir vorüber, er kümmert sich nicht mehr um mich. Wahrscheinlich bin ich ihm nicht wichtig genug. Vielleicht ist es Strafe Gottes, dass er mich einfach jetzt liegen lässt. Und das sind furchtbare Glaubenskrisen. Und da hinein wird dieses Wort vom Propheten gerufen. Und jetzt dürfen Sie es hören. Du Angefochtener, du Zweifelnder, du Verzagter, du wirst erfahren, dass ich der Herr bin. Du wirst erfahren. Also man kann schlimme Erlebnisse haben, Erfahrungen, die einen auf den Boden drücken und sagen, ich kann gar keinen Mut mehr haben. Doch, Sie können Mut haben, weil Sie jetzt hören dürfen, was der Herr Ihnen zuruft. Du wirst erfahren, ich bin der Herr. Und wo das in der Bibel erklingt, da war es ja immer so, dass die Menschen, die dieses Rufen Gottes gehört haben, sich meist in der ganzen Länge auf den Boden geworfen haben. Sag, Herr, das ist zu groß, das kann ich nicht fassen. Weil sie gewusst haben, wenn das Wort erklingt, der Herr, so war es wie bei Mose, der am Sinai seine Schuhe aufzieht, heiliges Land, als der Dornbusch brennt. Wenn Gott sagt, ich werde sein, der ich sein werde, ich bin, der ich bin, du wirst erleben, wer ich bin. Und auf einmal sagt der Mose, wer bin ich denn? Wissen Sie, dass der Gott, der die Welt geschaffen hat, der Gott, der die Planeten ins Dasein gerufen hat, auf ihre Bahn gestellt hat, der die ganze herrliche Natur geschaffen hat, der ihr Leben geschenkt hat, der Herr sagt, ich bin bei dir. Ganz gleich, was vor Ihnen steht, morgen oder übermorgen eine furchtbare Operation oder dass Sie unter ganz bösen Menschen leben müssen und sagen, die wollen mich fertig machen. Gott, der Herr sagt, du wirst erfahren, du wirst erleben, dass ich der Chef bin, dass ich das Sagen habe, dass ich Geschichte mache, nicht bloß beim Volk Israel, sondern auch in deinem wirren Lebensschicksal, dass sie nicht anonyme Mächte, die dich hierhin und dorthin schieben. Ich bin der Herr und ich rufe es dir zu. Und das gilt mitten in aller Verunsicherung, die wir haben, mitten in einer Welt, in der das Böse triumphiert, in der das Unrecht tobt. Könnt ihr Ihnen jetzt bloß Bibelgeschichten erzählen? Das ist eigentlich das ganze Zeugnis aller biblischen Geschichten. Selbst aus dem Jüngerkreis. Als die Jünger Jesu die großen Reden gehört haben, wie die Bergpredigt, die Feldrede und all die großen Wunder Jesu miterlebt haben, bis hin zu den Totenauferweckungen, ging das ja nicht sehr tief mit dem Glauben. Und sie sind von einer Krise in die nächste gestolpert. Das ist immer wieder tragisch, dass wir so laue und so schläfrige Leute sind. Und selbst nach der Auferstehung Jesu waren sie ziemlich durcheinandergewirbelt. Selbst als Jesus ihnen erschienen war, war ihr Glaube gar nicht fest. Und das ist eine Tragik, eine Not bei Ihnen, bei mir, dass das immer wieder so ein kümmerliches Stück ist. Und dann waren sie wieder droben am See Genezareth und haben gefischt. Und sie haben eine ganze Nacht gearbeitet, wie die Wilden. Sie waren ja professionelle Fischer und sie verstanden sich auf das Werk. Und selbst als Profis am Morgen zu merken, es war alles futsch. Nichts ist rausgekommen umsonst, wir haben gearbeitet und nichts gefangen. Und im Morgennebel sehen sie plötzlich eine Gestalt am Ufer stehen. Und dann sagt Johannes, es ist der Herr. Ich will heute bloß so ein Bote in Ihrem Leben sein, der es Ihnen sagt, es ist der Herr, der da ist. Wo Sie sagen, es geht nicht mehr weiter. Der Petrus hat sich ins Wasser geworfen und ist geschwommen, was er schwimmen konnte, um dort ganz nah bei Jesus zu sein. Aus einem Zweifel, aus einem Unglauben heraus, aus einem Versagen, aus seinen Frustrationen heraus, es ist der Herr. Es ist ein grandioser Ausblick, den man da hat. Welch ein grandioser Ausblick. Der Herr. Der Herr, der die Weltgeschichte in seiner Hand hat. Der Herr, der einmal Weltgericht hält. Der Herr, der heute alles in allem erfüllt. Der Herr, bei dem nichts unmöglich ist. Der Herr ist da. Der Herr verspricht sich, ich werde es erleben. Jetzt will ich einen zweiten Punkt anhängen. Woher kriegen wir jetzt Schneid? Wir brauchen doch einen Schneid. Wissen Sie, was ich meine? Mut, Kühnheit. Woher kriegen wir jetzt Schneid? Das war auch ja, mit den schwierigen Nöten unseres Lebens fertig werden. Ich habe so viele Geschichten gelesen und habe auch selber so viele Menschen getroffen, die das immer wieder erzählen konnten, die mit ihren Krankheitsnöten fertig geworden sind, im Glaubensmut. Die haben einfach geglaubt. Wissen Sie, wie dieser Waisenvater Müller in Bristol, der kennt ja all die Geschichte. Mensch, hat der glauben können. So wollte ich auch glauben. Der hat Schneid gehabt im Glauben. Das war ein Mann, oder Hudson Taylor, der ging immer weiter vorwärts. Hat viel gewagt und Gott hat sich zu ihm bekannt, hat es erlebt. Vielen unter Ihnen geht so am Sonntag im Gottesdienst, dass sie sagen, ich kann nicht glauben. Und die fühlen sich immer, auch durch das Predigtwort, angegriffen. und auch verletzt. Ja, und du sprichst immer vom Glauben und du verlangst von mir etwas und ich kann doch gar nicht glauben. Ich wollte doch ganz gern. Und die gehen raus aus dem Gottesdienst, wie wenn sie einer moralischer Vergehen bezichtigt hätte. Du hast mir da was vorgeworfen. Ich will doch glauben. Kennen Sie auch so Leute? Oder sind Sie es jetzt selber? Ich will doch glauben. Ich will doch auch so einen Schneid haben. Ich will doch auch so richtig fröhlich leben. Ich will doch Großes mit Gott erleben. Aber ich bin einfach ein zweifelnder Mensch. Viele sagen dann, also in der Hofacker Kirche, da kriegen die Zweifler immer eine über den Kopf geknallt. Ich glaube nicht. Dann nehmen wir uns heute mal Zeit. Wir sind alle solche angefochtenen Menschen. Haben Sie es nie gehört? Dass wir immer davon reden und ich von mir. Jeder von uns. Wir kämpfen uns mühsam von Tag zu Tag durch, auch mit unserem Glauben. Es ist eine gequälte Geschichte oft. Und wenn ich in die Bibel reinblicke, merke ich, dass da gar kein Schneid war. Da war kurzer Augenblick ein Schneid beim Petrus, dass er sagt, Herr, auf dem See, das war eine andere Geschichte als die, die wir vorhin hatten, wo Jesus über den See geht. Und da sagt er wieder, Herr, wenn du verlangst, dann kann ich sogar auf den See jetzt treten und sinke nicht ein. Und er tritt heraus und als eine Welle kommt, guckt er schon ängstlich rüber und sein Glaube war schon wieder weg und er geht unter. Ach so, selbst ein Petrus war so ein angefochtener Mann. Und wir wissen es ja, dass es noch andere Stellen im Leben dieses Felsenmannes gab. Trotzdem ist heute nicht die Zeit, über unsere Zweifel zu reden. Verstehen Sie, das ist der Unterschied. Ich halte nicht die Zweifel für hilfreich. Ich denke auch nicht, dass in Ihrem Leben irgendetwas lösen, wenn wir die Zweifel glorifizieren, wie es manche tun. Die Zweifel sind notvoll genug und sie machen unser Leben krank. Aber sie sind überall da. Sie kennen sogar aus dem großen Gottesmann Elia seinem Leben. Als er diesen Zweikampf gefordert hat auf dem Karmel oben, hat er die Baalspropheten 400 versammelt und gesagt, jetzt machen wir einen Wettstreit. Wo das Feuer vom Himmel fällt, das ist der wahre Gott. Das war ja risikoreich. Kann man so weit gehen und Gott herausfordern? Gott hat sich zu ihm bekannt. Aber wenige Tage später sagte Elia, ich gebe auf. Ich kann nimmer glauben. Herr, nimm meine Seele von mir. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. So schnell kommt die Resignation. Was denken Sie, wie jeder gläubige Mensch mit den Zweifeln, mit der Resignation kämpfen muss? Die Zweifel liegen doch ganz klar da, weil ich alles andere sehe und Gott sehe ich nicht. Und ich sehe nichts von seiner Kraft. Ja, wo nehme ich denn meinen Schneid her? Wo nehme ich jetzt denn meinen Schneid her? Ich möchte das ganz deutlich sagen, weil ich Ihnen nicht sage, der Glaube siegt. Der Glaube siegt. Weil das hat ja schon bei uns zu der verbreiteten Meinung geführt, man muss bloß glauben, als sei das irgendwo eine seelische Intensität, gleichsam so ein Spannungsfeld von irgendwelchen positiven Kräften. Sie können die Zahnpastatube glauben oder an ein Amulett oder an ein Götzenbild. Man muss nur fest dran glauben, dann hat das irgendwelche Wirkungen. Das wird uns ja täglich erzählt, der Glaube nicht, als ob das was mit... Nee. Den Glauben bringen Sie nicht auf. Den bringen Sie nicht einmal auf in den großen Anfechtungen Ihres Lebens. Was gibt's da? Der Herr. Das ist der Grund, warum wir glauben. Der Herr. Der Herr redet. Der Herr redet und wir sagen, ja, Herr. Ich brauche einen Menschen, der mir es in der Anfechtung zuruft und sagt, du wirst es erfahren. Ich rufe dir ein Wort Gottes zu. Ich brauche mir einen, der es mir verkündet. Sie müssen es hören, Sie müssen es lesen. Nicht der Glaube ist es. Wir sind alle angefochtene Leute. Aber wir können Zweifel und Anfechtung nur überwinden durchs Wort Gottes. Und wer meinen Zweifel überwindet, das ist der Herr. Und wir sind immer wieder solche, die beschämt werden vom Wort des Herrn. Und ich habe so drüber gebetet, dass Sie heute zurückgehen und sagen, jetzt kann ich dem Herrn wieder vertrauen. Nicht, weil Sie es mit Ihrer Seelenkraft schaffen, sondern weil es der Herr in Ihr Gewissen hineinruft, durch den Heiligen Geist. Und das bleibt so, wir bleiben schwach, der Herr ist stark, wir bleiben untreu, der Herr ist treu. Im Jesaja-Buch heißt es einmal, das ist der Herr, auf den wir hoffen. Lasst uns freuen und fröhlich in ihm sein. Wir glauben nicht an unseren Glauben, wir glauben an den Herrn. Und weil er stark ist und weil er sein Wort einlöst, können wir auch fröhlich vertrauen, weil wir sagen, das stimmt und so wird es sein. Er hat's gesagt und darauf wagt mein Herz, ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht trauen, weil er es gesagt hat. Ich hänge mich doch an sein Wort hin. Ich vertraue doch dem Herrn. Und nicht mein Glaube ist das Starke, sondern der Herr ist das Starke. Und der Herr kann nicht betrügen. Der Herr schmiert mich nicht an. Der Herr blüfft doch nicht. Er macht es so, wie er gesprochen hat. Auf ihn kann ich mich verlassen. Ich will wieder eine Geschichte aus der Bibel nehmen, in der das so schön erzählt wird. Da war der König Sanherib, ein assyrischer König, das ist die Gegend des heutigen Irak, gegen Jerusalem gezogen. Das war die damalige uneingeschränkt wütende Großmacht mit ihren gefürchteten Armeen. Und sie hat um Jerusalem rum ihren Belagerungsring gezogen. Das war so erbärmlich wie in einer Schutzzone in Bosnien. Ganz, können Sie es vorstellen? Und die haben gehöhnt. Lesen Sie das einmal in den Chronikbüchern und in den Königsbüchern. Wie die gehöhnt haben, der Rabschake und der Tartan. Und die sind dann vor die Stadtmauer gezogen, da oben standen die letzten Soldaten noch. Und die haben gesagt, jetzt werft doch eure Waffen weg und ergebt euch. Das hat doch gar keinen Wert. Übrigens, was die alles darauf gebrüllt haben, in ihrer ordinären Soldatensprache, das kann ich hier auf der Kanzel gar nicht wiederholen, aber steht in der Bibel drin. Ganz schmutzige Worte haben die hochgeworfen. Und dann ist der König schließlich gekommen und hat gesagt, seid bitte so lieb und redet nicht mehr Hebräisch, sonst verstehen es meine Soldaten. Da haben die gesagt, wir wollen doch, dass die aufhören und aufgeben. So schwach war Zion, so schwach war Jerusalem, völlig am Ende und hoffnungslos. Und dann hat dieser Chef der Belagerungsarmee noch so ein, auch so ein Karadzic-Typ, hat so einen Brief geschrieben, einen furchtbaren Brief, nachdem er schon vorher gelästert hat. Was ist denn das, euer Trotzen und Rühmen? Und Sie kennen das ja auch aus Ihren Tagen. Wenn Leute sagen, du verlässt dich auf Gott, das ist doch nur eine Vertröstung, das ist doch nur fromme Tradition, das ist doch nur überkommener Blödsinn, lass doch das alles bleiben. Und er höhnt dann und sagt, was ist denn dein Gott? Meinst du, das sei was anderes als die Götzen der damaligen Zeit? Sehen Sie, der Spott ist der gleiche geblieben, durch die Jahrhunderte. Was macht der Hiskia? Er kann auch nimmer glauben. Er kann nicht hinstehen, so wie wir es uns vorstellen, wie Martin Luther. Hier stehe ich, ich kann nicht anders und so. Wäre schön, wenn Sie immer so könnten. Ich schätze das an Martin Luther. Aber er war in dieser Stunde in Worms auch ein bisschen angefochtener, als es meist in den Denkmalposen da ist, wo die Bibel hat, wie wenn er sie einmal auf den Kopf schlagen wollte. Man ist meist sehr angefochten in solchen Augenblicken. Und was macht der Hiskia? Er geht hinauf in den Tempel. Und wirft sich auf den Boden und legt den Brief bloß noch hin. Mehr kann er nicht mehr tun. Und sagt, aber du, Herr, aber du, das Glauben. Ich kann nichts mehr, jetzt, Herr, darfst du alles machen. Das ist der Sieg des Glaubens. Und jetzt wissen Sie, wie man glaubt. Wenn man am Ende ist mit allen seinen Möglichkeiten. Woher der Schneid? Der Schneid ist, dass uns kein anderer Ausweg mehr bleibt. Und hinter dem ungläubigen Spott unserer Tage steht, wie damals bei dem Tartan und beim Rabschake und beim Sanherib, der Wahn des mündigen Menschen ohne Gott. Ich bin der, die Welt gestaltet. Und sehen Sie, da müssen Sie entscheiden. Ist Gott der Herr, der mein Leben in der Hand hat, oder diese Menschen? Und ich darf an den lebendigen Gott glauben, der sagt, du wirst erfahren, dass ich der Herr bin, an dem nicht zu schanden werde, die auf mich harren. Noch ein letztes. Mit Gott kann man fest rechnen. Da steht das Wort harren. Was ist denn das? Harren. Das ist ganz lang warten. Ganz lang warten. Ich glaube, mir fällt warten noch schwieriger als Ihnen. Deshalb darf ich da mal drüber predigen, was es ist. Harren. Dranbleiben und nicht aufgeben. Und wie oft hat man da im Leben schon gedacht, jetzt ist alles aus, jetzt gibt es keine Lösung mehr. Und jetzt werfe ich alles hin und gebe auf und habe keinen Mut mehr. Ja, das ist ja gerade das Große gewesen an den Bibelgeschichten, etwa an dem Wüstenzug des Volkes Israel. Immer wieder hat das Volk gemurrt, immer wieder haben sie gesagt, jetzt sind wir in der Sackgasse, nein, immer wieder gerufen, jetzt ist es. Und Gott hat gesagt, nein, jetzt geht es erst los. Es zahlt sich aus, auf den Herrn zu harren, dran zu bleiben, auch im Leiden, auch wenn Gott uns die Wunder nicht schenkt, die wir wünschen. Ja sicher, auch weil alle die Zusagen Gottes sich ja nicht in dieser Welt auflösen. Wir müssen ja noch durchs Todestal, wir müssen durch mancherlei Leiden und durch Kreuz hindurch. Es wird sich erst in der himmlischen Welt einmal auflösen, wo wir niederfallen und sagen zu Jesus, mein Herr und mein Gott, du wirst erfahren, dass ich der Herr bin. Wir werden sagen, Herr, es war grandios, wie du uns durchgeführt hast. Wir haben es uns früher nie so vorstellen können, wie deine Führungen herrlich und wunderbar sind. Und gerade das Lied, das wir gesungen haben, keiner wird zu Schanden, der deiner hat, oder befiehl du deine Wege, Weg hast du aller Wegen, und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen. Jetzt können sie das ganz ruhig, wenn auch mit zitternden Knien und mit seufzender Stimme durchbeten. Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, Gott wird nicht zurückgehen. Nein, er geht nicht zurück. Er wird das zum Ende bringen, ich bin ganz, ganz sicher. Und er führt zu seiner Ehre und zu seinem Lob. In Neukirchen-Flünn hat vor über 100 Jahren ein Vikar ein Liebeswerk begonnen. Er ist kurz nach der Gründung schon gestorben. Das war der Vikar Doll. Aber es war so ein kühnes Werk, als er diese Waisenkinder damals gesammelt hat, diese elternlosen Kinder, die auf den Straßen herumgeirrt sind. Und natürlich war kein Geld da, es war eine arme Zeit. Und der Doll hat einen großen Glaubensmut gehabt, einen dollen Glauben, sage ich immer, der Doll. Das schrieb er sich mit weichem D. Und da ist passiert eines Tages, dass er zu seinem Mitarbeiter sagt, jetzt müssen wir doch aufgeben. Wir kommen durch diese Finanzschwierigkeiten nicht mehr. Es war zu kühn. Ich habe vielleicht Gott gezwungen zu etwas, was Gott nicht will, und wir geben auf. Und hat sein Mitarbeiter gesagt, hey Bruder, erst wenn wir das K streichen, oder welches K? Er sagt, schlag mal auf Psalm 25, Vers 3. Was steht denn da drin? Wenn Sie das K streichen, steht drin, einer wird zu Schanden, der deiner hat. Eigentlich steht drin, keiner wird zu Schanden. Dann sagt er, ach, da bist halt du der Einzige, bei dem es eben nicht zutrifft. Die anderen, die haben gesagt, keiner wird zu Schanden. Welcher Gottes Herz sollte ich sein? Der Erste, der zu Schanden ward. Und sie haben später, nach allen furchtbaren, qualvollen Stunden, herrlich erlebt. Wir haben einen lebendigen Herrn. Wir sind leider Leute, die viel zu wenig mit dem Herrn rechnen. Ich wollte nicht über den Zweifel zu Ihnen reden. Wir müssen uns alle schämen, dass wir nicht dem Herrn nur Loblieder singen und ihn fortwährend preisen und ihn rühmen, wie er das alles zu Ende bringt. Ein wunderbarer Herr. Keiner wird zu Schanden, der seiner hat. Was für ein grandioser Ausblick, was dürfen Sie in den nächsten Tagen alles mit dem Herrn erleben, der sein Wort bei Ihnen einlöst. Amen. Und dann singen wir noch die Verse 6 bis 8 von dem Lied, Befiehl du deine Wege, 294.
Thank you.
bist der Herrscher, dem alle Macht und alle Gewalt gehört, und wir wollen dir die Ehre geben. Wir wollen dich anbeten und dich rühmen. Und es ist uns immer wieder leid, dass wir so wenig dir vertrauen. Vergib uns unsere Zweifel und unseren Unglauben, aber Herr, ruf du in unser Leben immer wieder deine Zusagen hinein, dass wir deiner Macht und Größe trauen. Und wenn wir dann in dieser Welt immer wieder sehen, was der Teufel kann und was das Böse kann und was auch die Sünde in unserem Leben kann, dann wollen wir dir mehr glauben als all den dunklen Mächten. Und wir wollen dir danken, dass du auch deine Gemeinde segnest, dass du auch unseren Dienst gebrauchst, dass du auch aus unserem Leben und Leib große Dinge hervorwirken kannst und hervorbringen kannst. Da bringen wir dir jetzt alle Aufgaben und Verpflichtungen. Wir bringen dir auch die Alten und die Kranken, auch die, die vor schweren Entscheidungen stehen. Lass du sie jetzt dieses Wort so begreifen und verstehen. Deinen Frieden, den du ihnen gibst. Wollen dich jetzt auch bitten für das Waldheim, das beginnt, gib du den Mitarbeitern Kraft und wirke du aus diesen Wochen im Leben der Kinder wirklich Bleibendes, dass Kinder dich lieb gewinnen und dir vertrauen können. Und alles, was uns bewegt, wollen wir einschließen in das Gebet, wie du es uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Posaunen blasen nochmal einen Choral. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Das passt so gut zu dem, was wir heute bedacht haben. Es mag mich auf die raue Bahn Not, Tod und Elend treiben. So wird Gott mich ganz väterlich in seinen Armen halten. Drum lasse ich ihn nur walten. Wir feiern im Anschluss das Abendmahl, weil wir heute keinen zweiten Gottesdienst haben, können wir das im Anschluss in den Gottesdienst tun und wir können das in der Austeilung am Altar tun. Ich möchte Sie dazu einladen. Sie brauchen jetzt diesen weißen Zettel, den sollen alle mitnehmen, wenn er nochmal im Ausgang angeboten wird mit unseren Terminen und Gottesdiensten für die nächste Woche, weil wir das nicht mehr hier bekannt geben wollen. Dann sollen Sie auch nochmal mitnehmen, was am letzten Sonntag ausgeteilt wird, diesen getönten, gelbbraun getönten Zettel mit den Auszügen aus den Briefen unserer Missionare. Hochinteressant, von Israel bis nach Madagaskar. Und nehmen Sie ihn auch am Ausgang mit, wenn unser Begrüßungsdienst so lieb ist, den außen nochmal vor der Tür anzubieten. Jetzt beginnt unser Ferienwaldheim, 120 Kinder. Darf ich noch mal bitten, dass die Waldheim-Mitarbeiter alle aufstehen? Steht mal auf. Und da unten ist die Frau Kiene, die die Küche macht. Ganz herzlichen Dank. Was sind wir euch dankbar und das in dieser Hitze und wir denken an euch im Gebet und sind so froh, dass das möglich sein kann, was in unsere Räume benützt und was kann da alles an Liebe geschehen und es soll Frucht rauskommen, die mal in der Ewigkeit sichtbar wird. Vielen Dank euch für euren Einsatz. Zum Opfer noch ein Wort. Markus Müller, das ist ein Arzt aus Esslingen, der für uns, für christliche Fachkräfte in Sair arbeitet. Der schreibt hier, die Not in den Dörfern ist wirklich groß. In Sair ist das ganze Gesundheitswesen zusammengebrochen. Der Mobutu kümmert sich um nichts mehr. Eine Rieseninflation, Wirtschaftskrise. Und die meisten Menschen sind auf sich gestellt. Da ist er in Nyankunde, wo noch afrikanische Ärzte und Schwestern ausgebildet werden. Und er schreibt dort, es steht zu befürchten, dass wir noch größere Epidemien erleben werden, wenn sich die gesundheitliche Situation weiter verschlechtert. Diese Situation muss wirklich als drohende Notfallsituation bewertet werden, auch wenn in den Zeitungen nichts darüber steht. Die Publizität, die der Ebola-Epidemie zugeteilt wurde, ist aus meiner Sicht schwer zu begreifen. Wir erleben zurzeit eine Epidemie einer Shigellen Durchfallerkrankung, die nach meiner Schätzung schon über 10.000 Menschenleben allein in diesem Raum gekostet hat. Wahrscheinlich ist das in Europa noch nicht bekannt geworden. Ich sehe meine Aufgabe darin, diese Not publik zu machen und um Hilfe zu werben. Ich glaube auch, dass die Dorfgesundheitsposten, auch wenn ihre Ausrüstung schwach ist, doch ein Instrument ist, mit dem die medizinische Hilfe in die Dörfer kommt. Die Krankenschwestern und Pfleger sind oft gut motiviert. Die meisten von ihnen sind gläubige, engagierte Christen. System ist in jedem Dorf jemand, der kurz ausgebildet wird und die einfachsten Dinge von Hygiene und Behandlung machen kann. Der Markus Müller macht jetzt sehr viel mit den natürlichen Heilpflanzen und sagt, das ist wunderbar, gerade in diesen Durchfallerkrankungen hätte er dadurch vielen das Leben retten können. Sie haben gar kein Geld mehr für die anderen Dinge, aber dass sie diesen Dienst unterstützen. Das wollen wir heute tun, auch in der Fürbitte mittragen und dran denken. Getraut werden am nächsten Samstag Günter Höfeld, Gymnasiallehrer aus Pforzheim, und Iris Haag, Erzieherin, Landhausstraße 18. Das ist unsere Iris Haag, die immer so fröhlich im Jugendchor singt. Und jetzt müssen wir sie hergeben. Jetzt ziehen sie nach Schönberg und dann hat sie auch bei der Pantomime und so schön immer wieder geholfen, war Erzieherin hier in Stuttgart. Und wir wünschen dem Brautpaar Gottes Segen. Am Samstag um 13.30 Uhr wird die Trauung sein. Und nun wünschen wir nicht nur dem Brautpaar, sondern Ihnen darf ich den Segen Gottes suchen. Wir wollen um seinen Segen bitten. Der Herr, der Sie es erfahren lässt, dass er Herr ist, der mit Ihnen geht, will seine ganze Güte auf Sie legen. Er segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.